Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast Was mit Rock und Vinyl?
Ja, aber was willst du denn da sagen?
Na, dass wir ein überragend guter Musikpodcast sind. Wir reden wöchentlich über die wunderbare Welt der Rockmusik, querbeet durch die Jahrzehnte und Musikgenres. Also was meinst du, machen wir einen Spot?
Ja, aber wozu? Wir sind doch so gut. Wir brauchen doch keine Werbung. Was mit Rock und Vinyl?
Überall da, wo gute Podcasts zu Hause sind.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Diese Folge wird euch präsentiert von Buffet Grandpont, Europas größtem Hersteller für Blasinstrumente mit Sitz in Magnuskirchen und Geretsried, wo viele der Instrumente gebaut werden. Wer auf der Suche nach einem neuen Blasinstrument ist, sollte auf jeden Fall einen Blick in den Showroom nach Geretsried werfen. Dort stehen über 300 Instrumente zum Testen bereit. Von der Klarinette bis hin zur Tuba ist dort alles vorhanden, was das Musikerherz begehrt. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall. Man kann ganz einfach telefonisch oder via E-Mail einen Termin ausmachen. Das Team vor Ort kümmert sich mit vollem Einsatz und großartigem Fachwissen um seine Besuche.
Wir sind on air in 3, 2, 1... Herzlich willkommen bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Mein Name ist Andi Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Querdenkern aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik.
Mein heutiger Gast hat Trompete bei Professor Wolfgang Guckenberger studiert. Daneben gab es noch Studien in Barocktrompete und Lehramt mit dem Schwerpunkt Jazz und Popularmusik. Nicht nur, dass sie diese alle mit Bestnote abgelegt hat, schreibt sie noch Arrangements und Eigenkompositionen. Hat ein eigenes Duo-Projekt, ist seit 2018 Lehrbeauftragte an der Staatlichen Hochschule für Musik in Drossingen, ist weltweit als Gastdozentin unterwegs und weil das noch nicht genug zu tun ist, ist sie seit 2014 Mitglied des renommierten Münchner Blechbläser-Ensemble Harmonic Brass. Ich freue mich, dass sie in ihrem vollen Terminkalender noch einen Platz gefunden hat und darf sie recht herzlich begrüßen, Elisabeth Fessler. Hallo.
Hallo.
Elisabeth, was war das letzte Stück, was du dir bewusst angehört hast, bevor wir jetzt dieses Interview machen?
Bewusst angehört, naja, im Hintergrund lief heute relativ viel Klassikradio, von dem her waren da mehrere Stücke dabei. Aber bewusst gehört auf jeden Fall heute Morgen. Das war die Arabesque von Debussy. Und das war ganz witzig, weil die kam in der Orchesterfassung. Und ich habe es eben auf dem Klavier auch in meiner Abschlussprüfung von meinem Lehramtsstudium gespielt. Deshalb fand ich das ganz schön, das mal wieder zu hören. Ja, genau. Das war auf jeden Fall das letzte Stück, das ich bewusst gehört habe. Ansonsten sind natürlich viele weitere Lieder noch im Laufe des Tages gelaufen.
Okay. Rat mal, was bei mir gerade auch tatsächlich auf dem Klavier liegt.
Debussy Arabesque?
Ja, tatsächlich, ja. Ja, wirklich.
Ach, super. Ja, das ist aber echt ein wunderschönes Stück. Also wirklich, ja. Ich habe das so gern gespielt, auch damals auf dem Klavier. Und ja, deshalb, das war sehr schön, als ich das heute Morgen gehört habe und meinen Kaffee dazu getrunken habe.
Das glaube ich. Wie hat das bei dir angefangen oder wie bist du zur Trompete überhaupt gekommen?
Ja, angefangen, also mit der, sage ich jetzt mal, musikalischen Grundausbildung, hat es erstmal mit der Blockflöte und dann habe ich auch erstmal Klavier noch gelernt. Und dann gab es bei mir im Ort, aufgewachsen in Wolpertswende in der Nähe von Ravensburg, gab es eine Instrumentenvorstellung vom dortigen Blasorchester aus. Ja, und da habe ich natürlich dann irgendwie die Trompete ausgetestet. Mein Onkel hat auch schon Trompete gespielt und das fand ich irgendwie immer total schön und hat mich interessiert und dann kam da auch gleich ein Ton raus und zumindest habe ich so für mich gleich ein klingendes Händchen gleich spielen können. Wahrscheinlich hat sonst niemand erkannt, aber ich habe es erkannt. Und dann fand ich das irgendwie toll und deshalb bin ich dann da dabei geblieben. Und ja, es gab schon Leute, die wollten mich dann eher überzeugen, dass vielleicht Klarinette oder Querflöte oder sowas vielleicht geschickter für mich wäre. Aber ja, da war dann keine Chance mehr und ich wollte auf jeden Fall unbedingt Trompete spielen und das hat auch gepasst und passt bis heute noch.
Ja, sieht man ja an deinem Lebenslauf. Aber was heißt geschickter gewesen wäre, weil dann dieses typische Klischee durchkam, Mädchen müssen eigentlich Klarinette spielen?
Ja, so ein bisschen schon. Also klar, es gab Leute, die haben das total befürwortet, dass ich als Frau dann trotzdem Trompete spielen darf. Und es gab aber so auch Kritiker, die dann gemeint haben, ja, vielleicht ist es jetzt nicht unbedingt ein Fraueninstrument und vielleicht passt es nicht ganz so perfekt. Ja, da gab es natürlich schon unterschiedliche Meinungen, aber ja, ich war da so überzeugt davon, deshalb konnte mich da eigentlich niemand davon abhalten. Und es war dann eigentlich auch ganz gut, weil da muss man sich in einer gewissen Weise dann auch immer wieder so ein bisschen beweisen und das bestätigen, dass man das als Frau genauso gut kann. Und ja, das hat mir eigentlich auch ganz gut getan. Von dem her hat mich das eigentlich, denke ich mal, nur stärker gemacht.
Okay. Wann kam für dich die Entscheidung, das dann beruflich zu machen?
Ja, ich meine, im Laufe der Zeit macht man ja dann schon irgendwie auch viele unterschiedliche Wettbewerbe und spielt in diversen Ensembles und Orchester mit und verschiedenen Bands. Und dann merkt man ja schon, dass so Musik die Leidenschaft ist und das einfach unglaublich viel Spaß macht. Und dann kam eben der Gedanke, dass ich auf jeden Fall was mit Musik machen möchte. Und mein damaliger Musiklehrer hat auch Lehramt studiert und zusätzlich Kirchenmusik, also eben auch sein Hauptfach noch zusätzlich studiert. Und mit ihm habe ich dann auch mal so ein bisschen drüber geredet und er hat mir das eigentlich dann auch so ein bisschen empfohlen, dass auch das Schulmusikstudium einfach ein sensationelles musikalisches Grundstudium sozusagen ist. Und hat mir dann eben auch gesagt, dass ich dann trotzdem noch die Option hätte, zusätzlich Trompete zu studieren. Und ja, weil ich habe anfangs schon eher tendiert, direkt Trompete zu studieren, aber fand dann die Idee eigentlich auch ganz gut und meine Eltern haben das eigentlich auch befürwortet. Und so kam es, dass ich dann auch erstmal Aufnahmeprüfung gemacht habe für Lehramt, also für Lehramt für Gymnasien mit Hauptfach Musik oder Hauptfach Trompete. Mhm. Ja, genau, und habe dann ein Semester später dann zusätzlich noch Aufnahmeprüfung für Diplom-Trompete gemacht und dann beide Studiengänge parallel studiert. Und es war eigentlich, also finde ich bis heute noch die richtige Entscheidung und ja, möchte Schulmusikstudium wirklich nicht missen, weil es einfach, ja, du weißt es selber, du hast ja auch Lehramt studiert, ist einfach so ein schönes Studium, so ein umfangreiches Studium, wo man so viele unterschiedliche Fachbereiche abdeckt und ja, man merkt es ja schon alleine an der Aufnahmeprüfung, wie breit gefächert die Aufnahmeprüfung ist, was man da alles leisten muss mit Gesang, mit Klavier, mit dem Hauptfach, bei mir jetzt Trompete, dann die ganze Theorie, die mündlich und schriftlich geprüft wird. Und ja, ähnlich verläuft auch das Studium, dass da einfach so viele Fächer abgedeckt werden und das ganze Dirigieren, die Chorleitung, Orchesterleitung, auch das Chorsingen. Und ja, also das würde ich wirklich nicht missen wollen. Auch die ganze Theorie, die Musikwissenschaft, die Pädagogik. Und deshalb finde ich schon, bekommt man da wirklich einen super musikalischen Grundstock. Und es hat mir auch tatsächlich viel fürs Trompetenspielen gebracht. Also ich habe oftmals irgendwelche Anregungen aus dem Klavierunterricht mit in den Trompetenunterricht genommen oder aus dem Gesangsunterricht mit in den Trompetenunterricht oder selbst vom Dirigieren kann man auch da wieder viel ins Ensemblespiel übertragen. Deshalb finde ich, ja, ist das wirklich ein super schönes Studium und ja, hat sich definitiv gelohnt.
Ja, also da das kann ich so unterschreiben. Also das, ich bereue das nicht. Ich habe das ja ehrlich gemacht. Ich habe erst Lehramt gemacht und habe dann auch noch mein Diplom, aber nicht im zweiten Semester. Ich habe, glaube ich, erst im vierten oder so angefangen, für mich noch dazu gemacht. Aber ich, ja, ich fand die Kombi daraus tatsächlich sehr gut. Und ich, weil du sagst, Aufnahmeprüfung und breit gefächert, manchmal wundere ich mich tatsächlich im Nachhinein nicht, wie ich die Aufnahmeprüfung geschafft habe, aber es ist schon auch krass, was in der Aufnahmeprüfung schon gefordert wird, so vom Niveau her.
Ja. Also jetzt sitze ich ja immer auf der anderen Seite, dass ich die Aufnahmeprüfung bewerten muss und dann denke ich auch immer, ja, in anderen Studiengängen kann man sich einfach immatrikulieren und dann startet man.
Genau.
Und da ist wirklich schon unglaublich viel gefordert, damit man überhaupt anfangen darf zu studieren. Ja?
Ja.
Also ich weiß auch noch damals, als ich mich da vorbereitet habe, das war schon auch irgendwie, ich habe da zum Glück irgendwie einen super Lehrer gehabt, der mich da in allen Bereichen vorbereitet hat. Aber das war dann schon auch, ich erinnere mich noch, da habe ich nämlich dann gerade auch Abitur gemacht und das war dann zeitlich ein bisschen ungeschickt, weil dann die mündlichen Abitursprüfungen waren und zeitgleich eigentlich die Aufnahmeprüfungen schon für die Studiengänge. Und dann wurde mir das dann auch alles ein bisschen zu viel. Ich habe mich eigentlich ursprünglich dann an allen Musikhochschulen in ganz Baden-Württemberg beworben gehabt. Und dann ging sich das aber zeitlich einfach überhaupt gar nicht aus und musste dann eigentlich überall wieder absagen, weil ich eben noch die mündliche Abitursprüfung hatte. Und mit Drossingen hat es dann zum Glück irgendwie ganz gut gepasst und das hat eh für mich super gepasst, weil ich dann Wolfgang schon kannte und Drossingen eben auch nicht so weit weg von meiner Heimat war. Und dann habe ich gesagt, gut, die Aufnahmeprüfung mache ich auf jeden Fall, dann bekommen wir auch mal so ein erstes Gespür dafür, wie eben diese Aufnahmeprüfung läuft und dann hat es glücklicherweise auch super gepasst. Aber ja, ich erinnere mich schon, das war damals schon auch irgendwie ein gewissen Stress, dass man das alles gebacken bekommt, was man da für die Aufnahmeprüfung vorbereiten muss. Und ja, also gerade auch in Theorie, da muss man ja wirklich irgendwie auch ein Choral dann ausharmonisieren und das muss dann schon geübt sein, damit man das dann wirklich auch ordentlich besteht, ja.
Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich mich nur auf den Musikunterricht der Schule verlassen hätte, wäre das halt gnadenlos baden gegangen. Ich habe zeitgleich Gott sei Dank über den Blasmusikverband noch eine Dirigentenausbildung gemacht. Und da war die Theorie schon sehr hoch angesiedelt. Somit hatte ich halt genug Background-Wissen, um damit da durchzukommen. Aber sonst hätte ich tatsächlich, da glaube ich, vieles selbst ochsen müssen. Und
ja, ich habe zum Glück auch Musikabitur gemacht und da hatten wir dann doch auch schon sehr viel mitbekommen und ja, habe dann zusätzlich noch Gesangsunterricht genommen und Klavier war ich eh auch schon sehr gut zu diesem Zeitpunkt, deshalb ging sich das schon alles sehr gut aus, aber trotzdem, ich denke es immer wieder, ja, es ist einfach jetzt, wenn man es vergleicht mit anderen Studiengängen, wo man relativ einfach sozusagen sich immatrikulieren kann, ist es definitiv in der Musik was komplett anderes, ja.
Ja, das auf jeden Fall. Aber wieso bist du nicht in die Schule?
Es hat sich einfach anders ergeben. Es war eigentlich jetzt so alles dann nicht geplant. Also ja, wie gesagt, ich habe mit Lehramt angefangen und dann hat sich das so ergeben, dass ich dann Trompete zusätzlich dann studiere und es wurde mir dann auch so ein bisschen angeraten und dann habe ich das einfach dann angenommen und auch dann gemacht. Und dann macht man natürlich dann auch Probespiele und naja, es war vielleicht schon auch tatsächlich ganz geschickt, dass ich immer so wusste, dass ich dieses Lehramt noch habe. Dann denke ich mal, hatte ich nie ganz so den Druck, dass irgendwie das alles funktionieren muss und konnte da gegebenenfalls mit einer gewissen Leichtigkeit dann auch immer an die Probespiele rangehen. Und letztendlich war das erste Probespiel, das war für eine Praktikantenstelle dann, es war irgendwann so im fünften Semester muss es gewesen sein, ja, bei den Göttinger Symphoniker. Ich dachte eigentlich nie im Leben, dass ich da jetzt irgendwie was reißen werde. Und es war, ja, war ein brutal langes Probespiel, ich erinnere mich noch. Das waren dann, glaube ich, letztendlich 5 Runden und dann habe ich das gewonnen. Und ich so, ah, okay, ja, schön, also wunderbar, ich konnte es überhaupt gar nicht realisieren. Und ja, da hat das überhaupt nicht geplant, dass ich da jetzt irgendwie dann in Göttingen sein werde. Und aber gut, habe mich natürlich tierisch gefreut. Und dann war aber am nächsten Tag war dann noch in Stuttgart das Probespiel und erst dachte ich eigentlich, dass ich das jetzt dann auch gar nicht mache, weil war da ja glücklich dann mit der Stelle schon in Göttingen, aber dachte dann doch, naja, irgendwie Stuttgart wäre doch noch ein bisschen geschickter, weil es natürlich auch näher zu Drossingen ist und dann kriege ich das vielleicht noch geschickter koordiniert mit meinen Studiengängen. Und dann habe ich tatsächlich einen Tag später dann direkt dann Stuttgart gewonnen bei den Stuttgarter Philharmonikern und das war natürlich schon irgendwie dann super und dann dachte ich schon, ja, okay, ja, man kann natürlich schon mal Glück haben, aber das war jetzt doch sehr viel Glück, dann muss man ja vielleicht auch doch ein bisschen was drauf haben. Und das war dann wirklich auch ein super Jahr, es hat sehr viel Spaß gemacht, mit den Kollegen zu spielen. Und dann eben für die nächste Saison habe ich dann noch das Probespiel bei der Württembergischen Philharmonie in Reutlingen gewonnen. Und das hat eben auch super gepasst, weil ich dann einfach immer so parallel auch noch so ein bisschen weiter studieren konnte und da meine Abschlüsse machen konnte. Naja, und dann kam eben die Anfrage von Harmonic Brass, zunächst für eine Aushilfstätigkeit. Im Juli war das dann, im Juli 2014 muss es, ja, genau, Juli 2014 war das dann. Da habe ich dann für einen Monat sozusagen bei Harmonic Brass ausgeholfen, weil mein Vorgänger ja eine Pause gebraucht hatte. Und dann hat es einfach irgendwie super gepasst und es hat mir ehrlich gesagt auch schon sehr viel Spaß gemacht. Also das Ensemblespiel hat mir persönlich auch nochmal viel mehr Spaß gemacht, als im Orchester zu spielen. Und da habe ich so richtig gemerkt, ja gut, das ist wirklich das, was ich machen möchte und das kann ich mir einfach super vorstellen. Und dann hat sich das auch so ergeben, dass mein Vorgänger dann nicht mehr zurückgekommen ist und dann wurde mir die Stelle angeboten und ja, seitdem bin ich bei Harmonic Brass und nach wie vor sehr glücklich. Also das war jetzt nicht alles so geplant, sondern vieles hat sich tatsächlich einfach auch irgendwie so ergeben, ja. Mhm. Aber ich habe trotzdem auch das Studium fertig studiert und ich finde es nach wie vor sehr gut zu wissen, dass man das hat und ja, von dem her, man wird sehen, aber ich denke jetzt mal aktuell, dass das so alles passt.
Ja. Bleiben wir doch gleich mal ein bisschen bei Harmonic Brass. Vielleicht, ich weiß nicht, ob alle Hörer wissen, wer Harmonic Brass ist. Wer es nicht weiß, Schande über euch. Sollte man kennen. Aber kannst du ganz kurz ein bisschen darlegen für die Hörer, die es nicht wissen?
Ja, Harmonic Brass ist ein Blechbläser-Quintett. Wir spielen ungefähr 120 Konzerte im Jahr, also es ist quasi ein Fulltime-Job. Wir alle machen nichts anderes, also wir spielen nur Ensemble, haben unterschiedliche Programme. Da ist eigentlich immer ein Programm dabei mit Orgel, dann haben wir ein Programm zusammen mit einer Jazzband, mit Cuatro Nuevo und dann eben unterschiedliche Programme, die wir als Quintett spielen, teilweise rein klassisch orientiert, aber dann auch immer ein Programm, wo auch viel Show dabei ist, wo auch dementsprechend ein Bühnenbild dabei ist und das immer irgendwie so einen roten Faden hat. Immer auch mit einer sehr schönen Moderation oder auch einer sehr witzigen Moderation. Und so tun wir durch die Welt, also natürlich hauptsächlich in Deutschland, aber also ich war auch schon in England, in Afrika, in den USA, ja, natürlich in Europa. Ja, genau, also so sind wir da in der Regel sehr viel unterwegs. Aktuell jetzt gerade nicht so viel, aber das wird sich auch wieder ändern.
Seitdem du dabei bist und außerdem, dass ihr viel tut, wie hat sich dein Leben noch hinsichtlich irgendwie verändert? Gibt es irgendwelche Seiten, die du jetzt da auch mehr ausleben kannst, die vielleicht in einem Orchester, in einem klassischen Orchester gar nicht so möglich gewesen wären?
Ja, auf jeden Fall. Also was schon sehr schön ist an so einer kleinen Gruppe, dass man natürlich auch viel miteinander besprechen kann, dass man auch Ideen äußern kann und diese Ideen nicht nur äußern kann, sondern oftmals können diese Ideen natürlich dann auch viel schneller umgesetzt werden. Ich meine, das ist natürlich auch viel einfacher als jetzt in irgendeinem großen Apparat, wo es dann ja über verschiedene Parteien durchgehen muss. Da kann man in so einem Quintett natürlich vieles dann auf einem direkten Weg dann entscheiden. Und das finde ich natürlich schon irgendwie sehr schön und ich konnte mich da auch schon viel einbringen. Ja, arrangiere auch immer mehr für dieses Quintett, komponiere auch für dieses Quintett. Und das macht mir einfach schon auch Spaß, weil ich glaube schon auch eine Person bin, die ja, ja viele unterschiedliche Dinge immer wieder braucht, so dass es nicht langweilig wird. Ja, man kann sich austoben, man kann auch solistisch tätig sein. Also ich spiele auch in fast jedem Programm eigentlich irgendein Solostück. So aktuell im Programm Donaureise heißt es, spiele ich den dritten Satz aus dem Hummelkonzert. Und so ist da irgendwie immer was los, immer was geboten. Es wird nie langweilig. Und falls es mal langweilig wird, dann kann man irgendwelche Ideen einbringen, sodass es wieder irgendwie für einen selber spannend wird. Und das finde ich schon eigentlich sehr schön. Und wie gesagt, es ist sehr abwechslungsreich und das gefällt mir sehr gut. Und naja, also man muss schon auch sagen, im Quintett hat man natürlich sehr viel zu spielen, im Orchester natürlich auch. Es kommt immer darauf an, was man für ein Stück spielt. Aber ich finde, so ein bisschen hat Ensemblespiel was, ist ein bisschen eine Position, dass man so was zwischen einem Solist und einem Orchesterspieler ist. Mhm. Und das finde ich irgendwie, ja, das macht Spaß, dass man auch als Trompeterin oder Trompeter dann oftmals sozusagen die Geigenstimme hat und die Melodiestimme hat. Ja, und jetzt nicht nur Akkordtöne oder sowas spielt. Klar, wie gesagt, es kommt im Orchester auch immer drauf an. Da gibt es natürlich auch unglaublich schöne Werke. Das macht unfassbar viel Spaß zu spielen und fehlt mir auch manchmal. Aber ja, so finde ich irgendwie den Beruf schon sehr charmant, muss ich sagen. Und da gibt es jetzt auch nicht so viele Ensembles oder dementsprechend auch nicht viele Positionen. Deshalb finde ich, ist es auch eine sehr besondere Position und ja, freut mich auf jeden Fall, dass das so gut passt.
Okay, wir waren vorhin schon mal ganz kurz bei Klischees. Wie ist das so als einzige Frau in einem Männerensemble?
Ich komme damit klar, sonst wäre ich nicht mehr dabei. Nee, also das passt wirklich sehr gut. ich werde einfach genau gleich behandelt wie alle anderen auch. Und ja, das hat einfach von Anfang an irgendwie super gepasst. Da gibt es überhaupt gar nichts. Also es wird auf mich aufgepasst, aber ich habe da jetzt auch irgendwie keine Sonderstellung, sondern einfach ganz normal.
Ja.
Und ist auch gut so.
Das auf jeden Fall. Ihr seid ja viel unterwegs. Wie hält man sich auf so einer Tour fit? Also ich bewundere das immer wieder, wenn Künstler so viel unterwegs sind. Das ist ja auch körperlich einfach auch anstrengend. Heute hier, morgen da und dann Fahrerei, dann einspielen, Bühne, lange Abende und so. Das, was ist so dein Rezept, um dann da auch wirklich jeden Abend, wenn es gilt, dann da zu sein?
Ja, was schon gut ist bei Harmonic Brass, dass man schon schaut, dass man immer rechtzeitig vor Ort ist, sodass da wirklich kein Stress aufkommt, dass man dann genug Zeit hat, sich auf das Konzert vorzubereiten, sodass man dann auch wirklich genug Zeit hat, um sich immer einzuspielen. Und das ist mir auch sehr wichtig und das brauche ich auch. Und dass aber dann auch immer noch eine Zeit zwischen Einspielen und dem Konzert dann letztendlich ist, wo man dann auch nochmal gemütlich was essen kann oder nochmal entspannen kann. Und das tut auf jeden Fall sehr gut. Und wenn es lange Touren sind, also jetzt gerade normalerweise die Weihnachtstour, letztes Jahr haben wir im Dezember, ich glaube, also 17 Konzerte am Stück gespielt, insgesamt glaube ich 20 Konzerte. Und da ist natürlich dann irgendwann schon auch wichtig, dass man schaut, dass man so viel Schlaf wie möglich abbekommt. Da bin ich zum Glück sehr talentiert. Also ich kann, wenn jemand schnupft, dann kann ich schlafen, also überall. Und das hilft natürlich sehr, ja. Das hilft wirklich sehr. Also dass ich dann auch irgendwie die Zeit im Tourbus sehr gut nutzen kann, um mich zu erholen, um zu entspannen und eben auch zu schlafen. Und eben bei längeren Touren versuche ich dann schon auch, dass es dann abends dann jetzt nicht jeden Abend zu lang wird, sondern dass man da irgendwie so auf die Schlafzeit dann kommt. Ja, und man versucht wirklich bei Harmonic Brass schon auch, dass man eine gesunde Ernährung hat. Solche Kleinigkeiten, die einfach dann letztendlich schon sehr wichtig sind, sodass man dann ja durch so lange Touren durchkommt. Aber manchmal ist es schon schwer, also gerade irgendwie dann auch, wenn es kälter wird und dann, ja, das mit den Temperaturen, jetzt gerade auch, wenn wir dann zum Beispiel im Dezember spielt man dann auch viel in Kirchen und dann werden die Instrumente kalt und das ist dann keine einfache Sache, aber ja, man findet da irgendwie immer Lösungen dafür. Also jetzt gerade für den Dezember, da habe ich letztes Jahr das ziemlich cool. Da gibt es so einen Anzug, der beheizbar ist. Und Echt? Den habe ich jetzt immer unterm Kleid an. Und da kann man verschiedene Temperaturen einstellen. Das ist perfekt, das ist richtig cool.
Okay, und man sieht es nicht.
Nee, man sieht es nicht. So ein Kleid kann super viel verstecken.
Ja, vielleicht sollte ich mal auf Kleid umsteigen. Irgendwie. Ich merke schon, wenn man da so viel versteckt.
Ja, es hat viele Vorteile.
Okay, aber gut. Also körperlich natürlich warm, aber Instrument, wie du schon sagst, das ist natürlich dann auch immer heikle Kiste.
Haben wir jetzt auch so Matten, wo wir dann immer die Instrumente und teilweise auch die Mundstücke drauflegen können, sodass das auch irgendwie so ein bisschen warm bleibt. Also man arbeitet mit Tricks, und so funktioniert es dann alles ganz gut. Aber du hast recht, also manchmal ist es natürlich nicht ganz so einfach. Es gibt komfortablere Situationen, ja.
Das stimmt. Ja, und vor allen Dingen dann noch 17 Mal, wenn du Pech hast, sind 17 Kirchen eiskalt, dann dann kommt Weihnachten und dann ist man krank.
Ja, anfangs war das tatsächlich so, dass immer wenn nach längeren Touren, dass ich dann krank geworden bin, aber irgendwann wird man auch da irgendwie stabiler, sodass es dann nicht mehr so ist. Also inzwischen habe ich das eigentlich ganz gut im Griff. Und ja, ich glaube, irgendwann wird das Immunsystem ziemlich stark, habe ich das Gefühl. Von dem her passt es inzwischen eigentlich ganz gut. Aber trotzdem ist, nach Touren braucht man schon, also vor allem nach langen Touren, braucht man dann schon so ein paar Tage Zeit, bis man dann wieder so auf Normalzustand dann letztendlich ist.
Okay. Wenn ihr ein neues Konzertprogramm ja vorbereitet oder angeht, kommt ihr alle mit irgendwelchen Ideen und sagt, ah, das Stück würde ich gerne machen und baut dann irgendwie, keine Ahnung, das außenrum, die Moderation und so? Oder gibt es da schon eine thematische Vorgabe und dann werden Stücke gesucht oder wie arbeitet ihr?
Ja, so aktuell wird eigentlich gerade wieder so ein bisschen ein neues Programm konzipiert. Und da gibt es quasi eine erste Idee, so eine Art Arbeitstitel. Mhm. Und ja, dann sprudelt es natürlich auch bei jedem dann gleich. Und dann werden sozusagen die Ideen für verschiedene Stücke dann gesammelt. Und dann ist immer der nächste Schritt, dass der Hans arrangiert unglaublich viel und macht das sensationell. Er arrangiert dann immer viele Sachen. Je nachdem komponiert dann auch jeder Einzelne mal noch was oder arrangiert was. Da ist dann, wie gesagt, hat man dann auch Freiheiten. Und dann gibt es in der Regel eine Probe, wo dann die Arrangements, Kompositionen einfach mal ausgetestet werden. Dann wird in der Regel auch nochmal vieles verändert oder entstehen nochmal neue Ideen. Und dann gibt es weitere Proben, wo das dann wieder getestet wird. Und dann entstehen meistens auch schon erste Ideen zum Beispiel für ein Bühnenbild oder wo man vielleicht auch hier und da so ein bisschen Schauspiel mit reinnimmt. Und dann geht es irgendwann los, dass man die Noten hat, dass alles soweit steht. Und dann, wir spielen ja alles auswendig. Und dann wird alles auswendig gelernt. Und dann gibt es wieder dann Proben, wenn die Stücke auswendig gelernt sind. Und dann wird es letztendlich dann bühnenreif gemacht.
Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Wie lernst du auswendig? Also ich tue mir da teilweise extremst schwer. Also kommt natürlich mal auf Stücke drauf an, aber...
Ja, also jeder findet da irgendwann so einen eigenen Weg. Ich persönlich finde es immer ganz geschickt, wenn man in MIDI zum Stück hat. Und das bekommen wir immer. Und dann lerne ich es komplett mental erstmal auswendig. Also ich setze mich aufs Sofa, höre die Musik einfach an, habe die Noten vor mir. Oftmals analysiere ich es auch noch so ein bisschen harmonisch, dass ich so ein bisschen weiß, wie das Stück abläuft. Und lerne es im Prinzip dann wie so eine Art Gedicht dann auswendig. Also ich kann im Prinzip dann die Griffe alles perfekt und erst wenn es mental wirklich 200%ig perfekt sitzt, dann mache ich mich ans Instrument, lasse dann meistens auch das MIDI mitlaufen und spiele dann dazu. Und das Interessante ist, wenn ich es mental wirklich perfekt auswendig gelernt habe, dann geht es dann brutal schnell, wenn ich am Instrument bin. Und ich finde, die Art und Weise funktioniert zumindest bei mir sehr gut, weil ich habe es auch schon mal probiert, dass ich dann direkt ans Instrument gegangen bin. Aber ja, dann passieren dann doch irgendwie hier und da mal Fehler und das prägt sich dann doch ein, wenn ich dann schon mal einmal irgendwie was falsch auf dem Instrument gespielt habe. Ist irgendwie nie so richtig gut, weil es dann doch irgendwie so schon ein bisschen so abgespeichert. Und deshalb finde ich es super, wenn man das erst mental perfekt auswendig lernt und dann gleich so perfekt wie möglich dann auf dem Instrument spielt. Und dann geht es meistens irgendwie um verschiedene Übergänge, die man da etablieren muss. Und natürlich muss man es dann oft wiederholen, bis es dann sozusagen ins Rückenmark geht, sodass man dann nicht mehr so viel drüber nachdenken muss. Also am Anfang hat man dann wie so ein, ja zumindest ich, wie so eine Art fotografisches Gedächtnis, dass man die Noten dann so ein bisschen vor Augen noch hat. Und wenn man das aber oftmals wiederholt und wiederholt, ja, dann geht es dann letztendlich von ganz alleine. Und so sollte es dann letztendlich sein.
Okay, also das habe ich bisher noch nicht so oft gemacht. Oder auf jeden Fall nicht so, nicht bis zu dem Punkt, dass ich es 200%ig kann und dann erst ein Instrument. Da gebe ich zu, bin ich ein bisschen undiszipliniert und ungeduldig, weil ich ja dann spielen will.
Ja, also doch, tatsächlich finde ich, das lohnt sich sehr. Braucht tatsächlich ein bisschen Geduld, aber ich finde, es lohnt sich wirklich. Also ich habe wirklich auch schon die anderen Wege dann getestet und also hat bei mir dann auch nicht ganz so gut funktioniert.
Okay. Muss ich mal beim nächsten Mal ausprobieren. Also ich spiele ja nicht mehr so viel, aber wenn ich mal wieder was auswendig lernen muss, probiere ich das dann mal so. Und versuche sehr diszipliniert zu sein. Also ich weiß, dass ich da sehr an mir arbeiten muss. Bist du noch nervös?
Es kommt immer drauf an, also wenn es irgendwelche besondere Konzertsituationen sind, dann, ja, ich finde nervös ist so ein bisschen ein komisches Wort, ist dann eigentlich eher, dass man sich vielleicht, ich sag mal, in einer gewissen Weise auch besonders freut, weil es irgendwie, wenn man eine Herausforderung hat und diese Herausforderung dann wieder irgendwie gemeistert bekommt, dann ist ja auch irgendwie immer ein schönes Erlebnis und das heißt ja auch immer, dass man es irgendwie besonders gut machen möchte und sich dann irgendwie so besonders gut anstrengt. Und ja, solche Momente gibt es schon, aber das empfinde ich jetzt nicht als irgendwie schlechte Situationen, sondern es sind eigentlich dann irgendwie immer eher Sachen, auf die man sich dann tatsächlich auch freut. Und dann gibt es natürlich irgendwie auch Konzertsituationen, ja, also es ist jetzt nie so, dass es irgendwie ja eine Alltagssituation wird, sondern jede Konzertsituation ist in einer gewissen Weise anders und wir haben oftmals auch einen Programmwechsel und dann gibt es irgendwie immer wieder auch Stücke, ja, wo man dann besonders konzentriert und fokussiert sein muss. Von dem her ist schon jedes Konzert eine Besonderheit in einer gewissen Weise, aber es gibt natürlich Konzertsituationen, die herausstechen, das auf jeden Fall, ja.
Hattest du schon mal einen Blackout?
Also zum richtigen Blackout zum Glück noch nicht. Aber man ist ja auch irgendwie immer in so einer Familie eingebunden, also in einem Quintett. Das heißt, wenn jetzt mal irgendwie ja, in einem Takt eine Kleinigkeit ist, dann hört es der Zuhörer noch lange nicht.
Ja.
Und die Kollegen vielleicht. Und dann ja, wird man ja auch relativ schnell wieder aufgefangen, weil die Kollegen ja in der Regel dann weiterspielen. Und dann findet man auch sehr schnell wieder rein. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn mal eine Note wegbleibt, dass man dann, ja, dass dann gleich gar nichts mehr da ist, sondern dann findet man sehr, sehr schnell in der Regel wieder rein. Und sowas kommt natürlich schon hier und da mal vor. Aber ja, in der Regel versucht man schon, dass man da so stabil wie möglich unterwegs ist.
Okay. Du meinst ja, ihr konzipiert gerade ein neues Programm so ein bisschen und sucht schon Stücke. Gab es schon mal irgendein Stück, wo ihr am Anfang oder du vielleicht am Anfang gedacht hast, boah, das ist jetzt schon sehr, weiß nicht, abwegig oder sehr besonders und hinterher hat man sich gedacht, ja, ist doch ganz gut geworden mit 5 Blechbläsern. Also wo ihr am Anfang vielleicht so ein bisschen skeptisch wart, ob das funktioniert?
Ja, gibt's schon, auf jeden Fall. Ja, das war jetzt ja, in einem Konzertprogramm vor einigen Jahren haben wir quasi My Fair Lady gespielt. Mhm. Und da dachte ich schon, naja, okay, da bin ich jetzt mal gespannt, wie das dann so funktioniert. Aber das war sensationell, das war ein Programm in Konzert. Ja, und das hat echt super funktioniert. Also zum Beispiel, das war auf jeden Fall ein Stück, da war ich am Anfang schon skeptisch, aber es geht dann doch oftmals sehr viel. Oder auch, was eigentlich auch super ist, das Arrangement Bolero von Maurice Ravel, wo man ja schon auch irgendwie so immer das riesige Orchester im Kopf hat und dann schon denkt, naja, irgendwie so mit 5 Mann, das kann ja eigentlich fast gar nicht funktionieren. Aber das Arrangement ist einfach auch gigantisch und funktioniert super. Also das ist immer wieder erstaunlich. Aber also das macht der Hans wirklich auch sensationell. Er hat da schon so viel Erfahrung. Und die Arrangements sind einfach schon auch so konzipiert, dass sie für uns 5 geschrieben sind. Das ist jetzt nicht für irgendein Ensemble geschrieben ist, sondern speziell für uns 5. Und der Hans weiß natürlich auch ganz genau, was jeder und jede kann und besonders gut kann und schreibt es dann auch einfach dann da dafür. Und das hört man, glaube ich, in einer gewissen Weise auch. Ja, von dem her, das passt immer schon ganz gut.
Ja. Wir hatten es ja jetzt schon im Vorgespräch so ein bisschen und da kommen wir ja auch nicht drum rum, weil das umtreibt ja jetzt irgendwie jeden so die Corona-Zeit. Wie erging es dir bzw. euch jetzt vor allen Dingen im ersten Lockdown? Also ich hatte so von außen das Gefühl, was man so auf sozialen Medien gesehen hat, ihr wart trotzdem noch viel unterwegs, habt irgendwie viel gemacht und das war irgendwie, ja, wo andere dann gleich gesagt haben, na, wir machen nichts mehr, hat man irgendwie noch das Gefühl gehabt, ihr spielt.
Ja, wir haben versucht, das Beste draus zu machen. Es bringt ja alles nichts, aber ja, es war schon irgendwie, also es war schon ein Schock am Anfang, muss man schon sagen. Wir haben vor Corona brutal viel gespielt, also da war echt sehr viel los und dann hat sich im März auch jeder mal gefreut, dass man erstmal so eine kleine Pause hat. Ja, und ich war dann aber auch noch in den USA auf Tour, weil ich dann noch eben mit meinem Kooperationspartner dort dann verschiedene Konzerte hatte. Und dann ist es eben gerade dann so ausgebrochen, als ich in den USA war, beziehungsweise, ja, ausgebrochen ist es schon früher, aber da wurde es dann irgendwie die ganze Situation brenzliger und letztendlich musste ich dann auch früher dann zurückreisen und es war dann schon alles, ja, sehr komisch und die Unsicherheit war riesig und niemand wusste, was jetzt genau passiert und dann wurden immer mehr Konzerte abgesagt und es war dann irgendwann klar, dass wir die 3 nächsten Monate nicht spielen. Und dann war im Juli ist eigentlich immer, ja, es waren Riesenfestivals dann eben auch, die abgesagt wurden. Ja, und im Juli ist immer so ein riesiges Sommercamp mit so ein Brasscamp mit über 250 Blechbläser. Und dann war klar, dass auch das abgesagt werden muss. Und dann ging das irgendwann bis Ende Oktober, dass eigentlich alle Konzerte letztendlich bis Ende Oktober dann gecancelt wurden. Im Oktober hatten wir eigentlich noch eine USA-Tour geplant. Die wurde natürlich dann auch abgesagt. Und es war dann schon erstmal so, okay, also irgendwie, das ist jetzt schon eine lange Zeit. Und dann haben wir uns einfach mal getroffen. Das war am Anfang auch nicht so einfach, weil unser Posaunist aus Österreich kommt und dann waren die Grenzen noch geschlossen. Dann konnte man sich nicht mal zum Proben treffen, aber das hat sich dann, ja, das war dann im Juni rum, als dann alles ein bisschen entspannter wurde. Und dann konnte man sich treffen und es war einfach irgendwie dann super schön, dass man mal einfach nur mal wieder miteinander musizieren konnte und sich sehen konnte und miteinander, ja, live reden konnte, nicht nur immer halt, ja, über verschiedene Meetings. Und dann hat man verschiedene Ideen ausgetauscht und dann war es eigentlich schon klar, dass vor allem draußen die Situation entspannter ist als indoor. Und dann haben wir gesagt, gut, ich meine, wir sind ja flexibel. Ja, wir brauchen ja auch keine Mikrofone. Wir können auch irgendwie das Programm so konzipieren, dass wir relativ schnell auf- und abbauen können, sodass auch wenn irgendwie, ja, wenn es kurz vorher noch regnen könnte, würde, dann, ja, könnten wir das trotzdem so gestalten, dass man relativ fix dann bereit wäre, um ein Konzert zu spielen. Oder auch von den Locations her, ja, da flexibel ist. Und dann haben wir gesagt, ja gut, dann machen wir doch einfach eine sogenannte Sommerreise und haben dafür ein Programm konzipiert und dieses Programm dann komplett neu beworben. Das ist eigentlich schon unglaublich, weil wie gesagt, es waren alle Konzerte komplett abgesagt und das macht der Andreas vor allem, unser Hornist, der hat es dann alles neu akquiriert. Und letztendlich haben wir von Juli bis Oktober 60 Konzerte gespielt und wir hätten sogar noch mehr Anfragen gehabt, aber mussten dann das ein oder andere Konzert dann auch, dann konnten wir dann letztendlich eigentlich dann gar nicht mehr spielen. Also das war wirklich, das hat unglaublich gut funktioniert, das muss man wirklich sagen. Klar, es war trotzdem auch da dann immer Teilnehmer beschränkt und konnten nicht so viele Zuhörer oftmals da sein. Und deshalb war es auch notwendig, dass man sozusagen auch ein bisschen mehr spielt. Aber das hat letztendlich auf jeden Fall, zumindest für die Situation, echt super funktioniert, muss man schon sagen, ja. Und es waren auch echt schöne Locations. Also wir haben dann in auch Sportplätze gespielt, in Parkanlagen, in ja, verschiedene Schlossgärten. Da waren super schöne Situationen dabei und das hat echt Spaß gemacht, ja. Doch, das war schön. Und ja, es tat einfach auch so gut, wie wieder zu fühlen und zu sehen, wie, ja, wie die Leute nach Kultur lechzen, wie die das brauchen, wie sie sich gefreut haben, wie man wieder gemerkt haben, hat, dass die, ja, das wirklich vermisst haben und sich so drüber freuen, dass sie da jetzt wieder sozusagen eine schöne Stunde bekommen. Und ja, das tat uns natürlich auch unglaublich gut, das wieder zu spüren. Ja, das ist sozusagen schon systemrelevant ist, was wir machen.
Das auf alle Fälle. Du klingst auch sehr positiv. Das habe ich dir ja am Anfang schon auch schon gesagt. Gab es aber mal den Moment der Existenzangst bei dir oder bei einem deiner Kollegen oder war irgendwie von vornherein klar, nee, wir lassen uns da jetzt mal nicht runterziehen, sondern wir suchen einfach einen Weg und ihr habt ja anscheinend einen sehr guten Weg gefunden bei 60 Konzerten.
Ja, die Frage kann ich jetzt natürlich nicht für alle beantworten. Ich weiß nur, dass schon auch, dass man innerhalb der Gruppe auch immer versucht, positiv zu bleiben und Möglichkeiten zu suchen und zu finden. Ja, jetzt bei mir selbst, klar macht man sich mal Sorgen, das kann man jetzt nicht abstreiten und man hat dann schon Tage, wo man denkt, okay, funktioniert das jetzt alles? Für mich persönlich war es dann tatsächlich schon auch irgendwie so ganz geschickt zu wissen, dass ich irgendwie dieses Lehramtsstudium habe und sozusagen immer ein Backup hätte für den Fall der Fälle. Das tat mir irgendwie psychisch schon auch gut zu wissen, dass man da jetzt nicht auf der Straße landen würde und ja, immer Möglichkeit finden würde. Und dann war es aber auch irgendwie schön zu sehen, wie sich dann doch auch so viele Dinge entwickelt haben, von denen man eigentlich nie gedacht hätte, dass sich da jetzt in diese Richtung noch irgendwie was ergibt. Deshalb war ich dann irgendwie auch während der ganzen Zeit dann doch sehr beschäftigt. Und das war eigentlich dann doch auch irgendwie super schön zu sehen. Und ja, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass es ähnlich den Kollegen auch ging, dass man natürlich irgendwie Tage hat, wo man denkt, okay, wann hört das alles mal wieder auf? Und trotzdem weiß man aber, dass man doch irgendwie hoffentlich so kreativ genug ist, dass man immer Wege und Möglichkeiten findet.
Was macht jetzt der zweite Lockdown mit euch? Also ich war, glaube gestern auf eurer Homepage, da stehen ja die Weihnachtskonzerte noch drin. Die werden ja jetzt wahrscheinlich so nicht stattfinden können.
Nee, also die finden jetzt nicht statt. Klar, man hat jetzt noch abgewartet, bis die Pressekonferenz da wirklich dann ausgesprochen wird. Aber ja, im Prinzip, man wusste es schon ein bisschen früher, dass es eher schwierig wird, aber ja, die Hoffnung stirbt zuletzt sozusagen. Jetzt ist klar, dass auf jeden Fall nicht stattfinden kann. Es wird noch so die ein oder andere Andacht geben, die wir mitgestalten können. Aber im Prinzip wird nicht stattfinden und ja, es muss gecancelt werden. Also ich persönlich finde tatsächlich, dass der zweite Lockdown noch eine größere Belastung ist als der erste Lockdown, weil man irgendwie gedacht hat, naja, jetzt hat man es geschafft, jetzt der erste Lockdown ist vorbei und jetzt geht es aufwärts und jetzt wird schon wieder alles und jetzt ist irgendwie dasselbe nochmal. Man denkt, oh nee, also jetzt reicht es irgendwie, man hat keine Energie mehr und man möchte jetzt einfach irgendwie zurück zur Normalität und es ist ja schwierig, die Energie aufzubringen, dass man da einfach dann nochmal so gut drüber kommt. Und ja, also da hoffe ich jetzt schon schwer, dass jetzt da mal auch von der Regierung das ordentlich entschädigt wird, weil ansonsten fände ich es schon tatsächlich unverschämt, muss ich schon sagen, weil da ging jetzt bisher nicht allzu viel. Das muss man schon auch dazu sagen.
Also meine Wahrnehmung, meine Hoffnung oder mein Gedanke dazu ist, also ich hoffe das auch, aber irgendwie glaube ich gerade noch nicht so dran. Dass das, also ohne jetzt negativ zu wirken, aber ich hab ja auch noch ganz viele freischaffende Musiker als Freunde, auch ein Komponist, der weiß ja gar nicht teilweise, also da ist ja nichts mehr jetzt irgendwie zu machen. Und GEMA-Einnahmen von dem Jahr ist ja jetzt. Kann man sich ja auch ausrechnen, was da reinkommt.
Ja, voll. Also und das ist einfach nicht ganz fair. Also wie gesagt, da kann man eigentlich von Glück reden, dass auch nicht alle in der GbR sind, sondern eben auch viele von uns angestellt sind bei der GbR und da kommen natürlich dann auch dementsprechend die Hilfen. Aber genauso müsste es einfach auch die Hilfen für die Freischaffenden geben. Und ich hoffe jetzt schon schwer, dass das jetzt dementsprechend
kommt. Aber so was, ich weiß nicht, manchmal so Aussagen, die man teilweise in Talkshows sieht, auch wenn Till Brönner da sitzt, kommt dann von der anderen Seite Dinge, wo ich mir denke, okay, also entweder ihr wollt es nicht verstehen, dass es nicht so läuft, oder ihr könnt es nicht verstehen. Und dann, ja, also es, ich bin wirklich glücklich, gerade in der Schule zu sein, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich mir dann um die finanzielle Geschichte erstmal keinen Kopf machen muss, auch wenn ich auf der anderen Seite auch ganz klar sagen muss, ich fühle mich teilweise, und wenn ich meine Kollegen so angucke, auch von der Politik ein bisschen verheizt langsam, weil wir da auch am Anschlag sind, was da gefordert wird.
Ja, vor allem also was wirklich sehr anstrengend ist, dass man überhaupt keine Planungssicherheit hat. Man weiß überhaupt nicht, ja, was passiert jetzt im Januar? Was passiert im Februar? Wann wird wieder irgendwas wenigstens erlaubt sein? Wie kann man annäherungsweise planen? So, das fehlt eben komplett. Und ich meine, man muss ja auch bedenken, dass eigentlich seit März ist es unglaublich schwierig, überhaupt Akquise zu betreiben. Also wir können von Glück reden, dass es jetzt mit der Sommerreise so gut funktioniert hat. Aber ich meine, der Sommer ist jetzt halt nun mal nicht das ganze Jahr vorhanden. Und ja, natürlich, die Veranstalter sind auch verunsichert und sagen, naja, irgendwie für 21 kann man auch noch nicht so richtig planen. Und das macht es natürlich super schwierig. Muss man
sagen. Habt ihr schon mal über Streaming-Konzert nachgedacht? Oder ist das für euch kein Thema?
Ja, natürlich haben wir drüber nachgedacht, aber es ist einfach nicht so einfach. Erstmal wäre es natürlich dann schon auch praktisch, wenn man damit dann auch Gewinne machen könnte. Aber letztendlich hat man schon unglaublich hohe Ausgaben dann auch für die Technik, damit die Qualität dann letztendlich auch stimmt, was auch sehr wichtig ist. Und dann weiß man letztendlich trotzdem nie, wie das dann auf der anderen Seite ankommt, weil nicht jeder hat daheim eine super Anlage, wo das dann auch dementsprechend klingen wird, sondern der ein oder andere schaut oder hört sich es dann auf dem Handy an und dann ist die Qualität dann auch wieder nicht so toll. Und ja, das ist irgendwie so noch ein bisschen schwierig zu handeln und vor allem weiß man noch nicht so richtig, ob man dann mehr Ausgaben als Einnahmen hat.
Was glaubst du, was das jetzt tatsächlich langfristig für Auswirkungen auf die Kultur und vor allen Dingen auf die Kulturwahrnehmung vielleicht auch hat?
Ja, also ich hoffe, dass es, wie gesagt, so während den Sommerkonzerten fand ich, dass man extrem gespürt hat, wie die Leute das unglaublich schätzen, wieder in ein Konzert gehen zu dürfen. Und das hoffe ich stark, dass das nicht verloren geht und dass es genau so dann vielleicht umso stärker dann auch wieder zurückkommt, dass, dass man wieder einen Drang hat, Konzerte zu besuchen, dass man den Bildschirm irgendwann einfach gar nicht mehr sehen möchte, sondern einfach nur noch raus möchte, wieder Menschen um sich herum haben möchte, wieder das Live-Erlebnis haben möchte. Und ja, also so ist ja mit Künstler auch. Man muss das irgendwie spüren, man muss die sehen. Das kann einfach ein Computer nicht ersetzen. Und das hoffe ich schon, dass das die Gesellschaft weiß und vermisst.
Ja, das hoffe ich auch. Das hoffe ich sehr stark irgendwie. Habt ihr schon Pläne für das Frühjahr? Weil ist ja absehbar, dass im Frühjahr wahrscheinlich noch nichts läuft. Irgendwie, habt ihr da euch schon Gedanken gemacht, wie ihr das gestalten wollt?
Ja, ich glaube, so konkrete Pläne gibt es jetzt aktuell noch nicht, weil man irgendwie halt immer abwarten muss, was letztendlich von der Regierung für Vorgaben kommen. Und wenn man dann die Vorgaben hat, dann kann man es dementsprechend ausgestalten. Und es stehen natürlich Konzerte drin. Es wäre gut, wenn es noch ein bisschen mehr werden. Aber wie gesagt, die Akquise ist dementsprechend auch gar nicht so einfach. Aber ich gehe schon davon aus, dass dann wieder Konzerte möglich sind, aber wahrscheinlich immer noch teilnehmerbeschränkt. Aber da muss man schon auch sagen, dass wir da auch wirklich sehr gute Veranstalter haben, die uns da dementsprechend auch unterstützen. Und ja, da hoffen wir, dass das einfach weiterhin so bleibt, dass die Fans uns treu bleiben, dass die Veranstalter uns weiterhin so gut unterstützen und dann trotzdem Konzerte ermöglicht werden können, auch wenn es weiterhin mit weniger Zuhörer sein wird.
Weil du gerade die Veranstalter ansprichst, die Angst ist ja auch, also Angst ist vielleicht übertrieben, aber ich mache mir halt Sorgen, gibt es vielleicht dann auch weniger Veranstalter, weil die es ja dann auch nicht mehr packen, dadurch durchzukommen. Ich weiß nicht, hast du da schon was mitbekommen?
Ja.
Irgendwie das.
Ja, ich glaube, so die Langzeitauswirkungen kann man jetzt noch nicht so richtig spüren, aber das kommt gegebenenfalls alles noch, ja. Also das finde ich ist jetzt aktuell noch schwierig abzuschätzen. Wir haben tatsächlich auch viele private Veranstalter. Da hoffen wir einfach, da bleiben wir einfach guter Dinge, dass die stark bleiben, dass die weiterhin motiviert bleiben. Und sowas dann weiterhin auch machen, ja. Aber ja, das sind alles wichtige und interessante Fragen, aber das kann man, glaube ich, aktuell noch nicht ganz so sehen. Man kann nur hoffen, dass da nicht zu viel verloren geht.
Du hast ja vorhin schon angesprochen, du hast ja noch einen Kooperationspartner, hast du ihn vorhin genannt, in den USA sitzen. Ist da ja noch so ein Projekt am Laufen. Wie kam es dazu?
Das war 2017. Da hatten wir zusammen mit dem Blechbläserquintett vom Cincinnati Symphony Orchestra eine Tour in Deutschland. Also quasi dieses Blechbläserquintett zusammen mit Harmonic Brass als 10er Brass Ensemble waren wir da unterwegs. Und da haben wir sehr viele Konzerte gespielt. Und haben uns dann dementsprechend dann auch kennengelernt und es war einfach irgendwie super schön, wie das direkt harmoniert hat und ja, wie das auch musikalisch direkt so sich zusammengefügt hat. Ja, und irgendwie, gerade dann eben mit Christian Ganitschenko, mit dem Solo-Posaunist vom Cincinnati Symphony Orchestra und Cincinnati Pops Orchestra, haben wir dann irgendwie gesagt, ja, irgendwie möchten wir da jetzt weitermachen und es ist eigentlich jetzt viel zu schade, wenn es jetzt irgendwie fertig ist. Und dann haben wir gesagt, ja gut, wir können ja irgendwie versuchen, sozusagen so Overdub-Recordings zusammen zu machen. Und er war da eh schon auch so ein bisschen in der Technik involviert und ich eben auch. Und dann haben wir da unser Wissen sozusagen zusammengefügt und haben das dann ausprobiert. Also es war am Anfang schon ein bisschen eine größere Herausforderung. Das klingt jetzt alles so einfach. Aber letztendlich musste ich dann erstmal verschiedene Kurse machen und verschiedene Mikrofone austesten. Und das war wirklich sehr schwierig am Anfang eigentlich. Aber wir haben das dann eigentlich ziemlich gut gemanagt bekommen, haben da dann sehr viele Aufnahmen kreiert und Arrangements geschrieben und es hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht. Und da haben wir jetzt dann im März genau das erste Album veröffentlicht, Across the Ocean. Und dann haben wir eben gesagt, naja, irgendwie wäre es jetzt aber auch schön, wenn wir das sozusagen live performen können. Und da sind wir dann auf die Loop Station gekommen, dass wir sozusagen so Overdub-Recordings live auf der Bühne mithilfe der Loop Station machen können. Und haben dann eben ein Programm entwickelt, Loop the Classics heißt es, wo wir sozusagen klassische Stücke arrangiert haben für Trompete, Posaune und Loop Station. Und das macht echt unglaublich viel Spaß und man muss sich natürlich mit der Technik auseinandersetzen und das ist wirklich überhaupt nicht einfach und jetzt gerade in der Besetzung wissen wir zumindest niemand anderer, der das so macht, eben vor allem auch so in einem klassischen Bereich und demzufolge haben wir auch die Stücke alle selber arrangiert und man muss ja auch die Loopstation ganz genau kennen und wissen, was man für Einstellungen machen können und welche Stücke dann auf welche Art und Weise dann funktionieren könnten. Also das ist wirklich eine riesen Herausforderung. Aber das ist, finden wir, echt richtig cool geworden. Wir haben dann auch selber Stücke dafür komponiert und eben waren dann gerade jetzt im März dann eigentlich auf Tour in den USA und es kam auch wirklich super an, hat unglaublich viel Spaß gemacht und ja, da wird sich zeigen, was sich da jetzt irgendwie dann auch in Zukunft noch draus entwickeln wird. Und klar haben wir dann auch hier und da dann irgendwelche Solostücke gespielt und hat sich natürlich dann das eine zum anderen ergeben. Und jetzt haben wir auch dann eben auch eigentlich so während der Zeit, wo wir jetzt viel zu Hause waren, haben wir noch eine Weihnachts-CD aufgenommen, Christmas with a Swing, die wir jetzt eigentlich erst die letzten Tage dann veröffentlicht haben. Ja, und so ist da irgendwie immer was los und es macht auf jeden Fall Spaß, weil er auch irgendwie immer viele neue Ideen hat und ich eben auch. Und am Anfang denkt man dann immer, nie im Leben funktioniert das. Also als ich da mit der Idee gekommen bin, mit der Loopstation, hat er irgendwie gemeint, das funktioniert so nicht. Und dann haben wir es aber trotzdem ausprobiert und dann hat es doch so funktioniert. Und so ist eben andersrum auch, dass ich auch oftmals denke, das kann nicht funktionieren. Und dann probiert man es aus und dann funktioniert es doch. Also das ist irgendwie so eine sehr schöne Zusammenarbeit und sehr inspirierend.
Ja, also wie du schon gesagt hast, ihr seid da wahrscheinlich die Einzigen. Also ich habe das auch wahrgenommen, dass ihr das macht, habt das ja auch mal gehört, fand das sehr erfrischend. Vor allen Dingen halt auch sehr ungewöhnlich, wie du schon sagst, für Klassiker dann auch mit einer Loopstation zu arbeiten. Ja, voll. Und ich fand es mega cool. Also danke. Aber wahrscheinlich auch mega Friemelarbeit, wie du schon sagst, zu gucken, was, wo, wie da wirklich funktioniert.
Ja, erstmal auch so die Ideen für Stücke zu haben, wo man dann merkt, dass man irgendwie was hört und dann irgendwie gleich denkt, das könnte funktionieren, wenn ich das vielleicht so und so arrangiere. Und da gibt's ja die Einstellung mit der Loopstation, dass dann dieser Übergang geschickt funktionieren könnte. Und wenn wir das zusammenspielen und dann da wiederum das Pedal drücken, ist ja auch irgendwie dann letztendlich auch zum Performen. Da hat das Gehirn wirklich so richtig was zu tun, weil man dann ja auch irgendwie die Pedale wirklich zum richtigen Zeitpunkt dann dementsprechend drücken muss. Es ist auch hilfreich, wenn man so wenig wie möglich kriegt, weil es läuft dann halt das ganze Stück durch. und von dem her, das ist wirklich so eine super schöne Herausforderung, aber... Ja,
hast du vorher schon mit der Loopstation experimentiert oder kam das dann irgendwie erst bei dem Projekt auf?
Es kam tatsächlich bei dem Projekt eben, weil wir halt die Overdub-Recordings gemacht haben und dann haben eben auch Fans dann irgendwie gefragt, ja, könnt ihr das auch live performen? Und wir so, ja, also wäre eigentlich schon echt richtig schön, aber ist irgendwie auch ein bisschen schwierig. Und dann kam eben die Idee, na ja, doch, eigentlich wird es die Möglichkeit schon geben, wenn wir die Loopstation zur Hilfe ziehen und dann dementsprechend Stücke da dafür konzipieren.
Okay, wäre das vielleicht auch denkbar, mal die Loopstation bei Harmonic Brass einzubauen? Oder kam die Idee noch gar nicht?
Ja, doch, hier und da kam die Idee schon auch mal. Es wird sich zeigen, was sich noch alles daraus entwickelt.
Okay, also ich werde auf jeden Fall vor Weihnachten noch, ich habe es leider die Woche noch nicht geschafft, mal in das Weihnachtsalbum reinhören, habe es gelesen. Du bist ja sehr aktiv in den sozialen Medien, da verpasst man das ja auch nicht.
Sehr gut.
Ist das, glaubst du, dass das heutzutage ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil ist? Soziale Medien, auch für so ein klassisches Ensemble wie ihr?
Ich finde, man muss immer sehen, dass es kostenlose Werbung ist. Und wo gibt es heutzutage schon noch was umsonst? Und dafür finde ich es schon super. Ja. Manchmal ist es auch anstrengend, wenn man das irgendwie immer pflegen muss. Und das gehört einfach irgendwie dazu. Aber wie gesagt, es ist einfach auch eine Werbung, man kann sich dort präsentieren, man kann einfach irgendwie zeigen, was sich entwickelt und dafür finde ich es schon sehr hilfreich, ja. Und schon auch eben auch für die klassische Branche wichtig. Ja.
Hast du das Gefühl, dass sowas wie Marketing, Social Media auch im Studium mehr Raum einnehmen sollte, gerade in der heutigen Zeit?
Ja, ist sehr unterschiedlich. Also es gibt natürlich auch Studenten, die wissen da noch viel, viel mehr als ich, weil die da schon ganz anders dann auch damit aufgewachsen sind. Und es gibt auch Studenten, die wollen sich überhaupt gar nicht damit befassen. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an. Ja, letztendlich gibt es viele unterschiedliche Marketingstrategien und wahrscheinlich muss da auch jeder irgendwie so die richtige Strategie für sich selbst finden. Und deshalb, ich weiß jetzt nicht, ob es da irgendwie so einen Weg gibt und das ist dann der richtige. Und mit den sozialen Medien, das verändert sich ja auch alles irgendwie immer so schnell. Also ich glaube, da muss man dann schon auch selber irgendwie den Wille haben, dass man das mitmacht oder eben auch nicht mitmacht. Also ich kann da schon auch beide Seiten verstehen, weil in einer gewissen Weise ist schon auch anstrengend, dass man da ja immer wieder dabei bleiben muss und ja immer wieder auch wissen muss, was wieder für Veränderungen gibt. Und aber trotzdem denke ich, dass sich's lohnt.
Ja, TikTok machst du aber noch nicht.
Nee.
Gut.
Soweit bin ich jetzt noch nicht.
Es ist ein Medium, das sich mir einfach nicht erschließt. Ich lasse mir das immer mal wieder von Schülern erklären. Aber ich verstehe es einfach nicht. Aber gut. Das,
nee, ich auch nicht.
Ja, 15-Sekunden-Videos, keine Ahnung. Dann könnt ihr ja Overdub 15-Sekunden-Challenges machen oder so. Keine Ahnung.
Das ist eine sehr kurze Werbung.
Ja. Die Jugend von heute.
Aber anscheinend wird ja die Aufmerksamkeitsspanne immer kürzer, also von dem her.
Ja, und das macht mir sehr, sehr viel Angst, wenn ich da manche Schüler beobachte, was so die Aufmerksamkeitsspanne betrifft. Wenn ich jetzt meinen Unterricht in meinen 15-Sekunden-Häppchen planen müsste, dann wird es schwierig.
Ja, ja.
Also sei froh, dass du vielleicht doch nicht in die Schule bist.
Ja, ich beklag mich nicht. Ja.
Wenn man deinen Lebenslauf so ein bisschen durchliest, sieht man ja, du hast ja beim Wolfgang Guggenberger studiert und auch viele Meisterklassen bei ziemlich vielen namhaften Trompetern gemacht. Reinhold Friedrich, Gabor Takövi, Christian Stenstrup, Klaus Schuweck. Wer hat dich, würdest du jetzt zurückblickend sehen, vielleicht am meisten geprägt, beziehungsweise dir einen Ratschlag gegeben, den du bis heute noch, ja, der dich bis heute noch begleitet?
Ja, es hat natürlich jeder irgendwie unterschiedliche Ansätze und ich finde, von jedem konnte man sehr viel mitnehmen. Ich weiß auf jeden Fall noch, es war ein Meisterkurs mit Reinhold Friedrich und mit ihm habe ich das Haydn-Konzert gemacht und Probespielstellen und es war eben auch so direkt vor der Zeit, als ich dann die ersten Probespiele gemacht habe. Und das muss ich schon sagen, das war sehr inspirierend, weil er dann irgendwie so viele Geschichten erzählen konnte, jetzt gerade eben zu dem Konzert oder dann auch mir so starke Bilder an die Hand geben konnte für verschiedene Probespielstellen. Und ich glaube, das hat mir schon sehr viel geholfen, dass ich dann diese Stücke dann nochmal ganz anders gespielt habe, weil man eben dann nicht mehr an Noten gedacht hat oder an irgendwelche technischen Dinge oder vielleicht sogar Probleme gedacht hat, sondern man hat irgendwie diese Bilder so präsent vor Augen gehabt, dass ich glaube, dass sich das dadurch schon nochmal stark verändert hat, dass ich demzufolge nochmal viel musikalischer spielen konnte und das anders präsentieren konnte. Also das hat mir super viel geholfen. Aber auch auch der Meisterkurs mit Gabor Taköwi, ja, wenn er das einfach vorspielt, das ist so unglaublich. Und wenn man dann versucht, das nachzuspielen und das zu imitieren, da kann man so unglaublich viel lernen. Und so war das irgendwie eigentlich mit fast jedem Lehrer, wo wir da Meisterkurse hatten, auch mit Fritz Damrow, das war auch gigantisch, auch einfach so eine super Persönlichkeit. Von ihm kann man auch sehr viel lernen und auch die verschiedenen Atemübungen von Steenstrup. Also da ist irgendwie, war bei jedem tatsächlich was dabei, ist schwierig zu sagen. Da gibt es jetzt nicht nur eine Person, sondern es tat sehr gut, da ja verschiedene Inputs zu bekommen.
Okay, gibt es auch irgendeinen Ratschlag, das muss jetzt gar nicht mal von den genannten sein, sondern von irgendjemandem, der, auf den du vielleicht in den letzten, also so rückblickend, hättest verzichten können?
Nö.
Also nur positive Menschen um dich gehabt?
Ja, es gab schon mal so der ein oder andere Lehrer, mit dem man vielleicht nicht ganz so gut klargekommen ist, wie vielleicht wiederum mit anderen Lehrern, aber das ist ja auch was ganz Normales. Aber also ich habe jetzt da keine richtig schlechten Erfahrungen gemacht, muss ich sagen.
Das ist schön.
Ja.
Doch, das ist doch schön zu hören. Wir kommen langsam zum Schluss. Ich mache immer am Schluss so eine Schnellfragerunde.
Mhm.
Was ist für dich Erfolg?
Naja, wenn es einem Freude bereitet, was man macht und wenn man das Gefühl hat, dass es auch dementsprechend gut ankommt. Okay.
Wie kannst du am besten entspannen?
Kaffee trinken und klassische Musik dazu hören.
Okay. Was ist ein absolutes No-Go für dich?
Ein absolutes No-Go für mich? Ich mag es nicht gern, wenn ich im Restaurant jemand gegenüber mir habt, der nicht appetitlich genug ist.
Okay.
Ich bin oft im Restaurant, es kommt immer wieder vor.
Ich wollte gerade fragen, wie oft das vorkommt. Okay. Merke ich mir, falls wir irgendwann mal die Möglichkeit haben. Okay. Deine schlechteste Angewohnheit?
Ich beiße ab und zu auf meinen Lippen. Das ist nicht ganz so praktisch.
Okay, ja, als Trompeter. Peinlichster bzw. lustigster Moment auf Tour? Hast du da was parat?
Ach ja, es gibt schon immer wieder lustige Momente. Viele, die vielleicht auch gar nicht mal öffentlichkeitstauglich sind.
Dann such einen aus, der zu uns mit uns teilen wird.
Ja, wie gesagt, ich habe viele Sachen gerade im Kopf, aber das kann ich nicht erzählen. Nächste Frage.
Schade.
Es ist wirklich schade, ja.
Welches Buch bzw. welchen Film sollte man mal gelesen bzw. geschaut haben?
Also als Musiker gibt es wirklich ein super Buch, das mich vor allem sehr inspiriert hat. Und zwar ist es Performance Success von Don Green. Da geht es quasi tatsächlich auch viel um die perfekte Konzertvorbereitung. Vielleicht, es geht schon irgendwie in einer gewissen Weise auch so um mentales Training, aber alles sehr geschickt gemacht, alles sehr spielerisch gemacht, super Übungen, wie man sich selbst in sehr schwierige Situationen bringt und dann trotzdem versuchen muss, perfekt zu performen. Und demzufolge ist dann natürlich irgendwie so ein ganz normales Konzert dann relativ einfach, wenn man dann keine erschwerte Bedingung hat. Und das macht total viel Spaß. Und es hilft auf jeden Fall jedem Musiker.
Okay, klingt spannend. Kenne ich nicht. Werde ich mir gleich super. Mal zulegen. Machst du dann solche Dinge auch mit deinen Schülern?
Ab und zu, ja. Also vor allem, wenn es irgendwie dann wirklich so konkret Richtung Prüfungsvorbereitung geht, dann mache ich solche Sachen mit meinen Studenten, ja.
Okay, also so mentales Training ist dir schon wichtig dann auch?
Ja, ich würde es, es hat natürlich was zu tun mit mentalem Training, aber ich sehe es eher als sehr geschickte, gute Vorbereitung, sodass man so entspannt wie möglich in die Performance reingehen kann oder vor allem mit viel Freude in die Performance reingehen kann. Darum geht es mir eigentlich am ehesten.
Ja, das ist auch wichtig. Wenn man nur Angst hat, dann das, also nicht nur, dass man sich selber unwohl fühlt, ich glaube, der Zuhörer merkt das sofort.
Total, ja.
Also unabhängig, ob der, genau.
Ja, es ist wichtig, dass man sich freut, dass man jetzt irgendwie was präsentieren darf und dass man jetzt irgendwie so viel daran geprobt hat, dass man das jetzt anderen zeigen kann und das selber dann demzufolge dann auch genießen kann. Und ja, das versuche ich dann immer schon auch mit den Studenten dementsprechend vorzubereiten.
Ja, weil wir gerade bei Buch waren, ich habe noch gelesen, kam jetzt irgendein Buch auch über den Lockdown raus, wo auch irgendwie ihr als Ensemble irgendwie beteiligt oder Interview oder
ja, genau. Und zwar ist es vom Spiegel ein Buch. Das heißt eben Lockdown. Und da werden verschiedene Bereiche abgedeckt, was für Auswirkungen die Pandemie auf verschiedene Bereiche hatte. Das ging eben eigentlich bis Juli und wir wurden da dazu befragt, glaube ich, irgendwann im Mai oder so. Und wir wurden eben zu Kulturinstitutionen befragt und haben da sozusagen Informationen rausgegeben.
Okay. Abschließend, was sind deine privaten Wünsche und die Wünsche dann auch an die Musikszene?
Ja, meine privaten Wünsche sind schon auch, dass die Normalität so bald wie möglich zurückkommt, weil es ist auch mein Wunsch, dass ich so bald wie möglich wieder auf der Bühne stehen kann. Und das trifft ja dann demzufolge auch alle Kulturinstitutionen. Ich glaube, das hofft einfach jeder, dass so langsam die Normalität zurückkommt, weil, ja, wie gesagt, man hat langsam nicht mehr die Energie dazu.
Das stimmt. Also ich merke das ganz, ganz viel jetzt auch in meinem Umfeld oder auch an mir selbst. Irgendwann ist jetzt wirklich mal so die Luft raus. Also,
ja.
Ja, schwierig alles. Naja, also das auf jeden Fall. Ich sage vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast in deinem reichen Terminkalender. Ihr wart ja jetzt auch erst im Studio, habe ich gesehen. Also, also schön.
Sehr schön.
Schön, dass wir einen Termin gefunden haben. Vielen, vielen Dank dafür.
Danke auch.
Das war die 19. Folge und vielen, vielen Dank an Elisabeth Fessler, dass sie sich so viel Zeit genommen hat. Wer jetzt sagt, Harmonic Brass interessiert mich und ich habe vorher noch gar nicht so viel davon gehört, für den habe ich noch eine Kleinigkeit und möchte gleichzeitig nochmal auf meinen Instagram-Account @andyschreck_ aufmerksam machen, denn da gibt es jetzt ein kleines Gewinnspiel. Ihr könnt nämlich eine CD von Harmonic Brass gewinnen. Außerdem werde ich jeden Montag jetzt die Buchtipps meiner Gäste veröffentlichen, sodass ihr das im Überblick habt, denn da kamen jetzt schon einige Anfragen, die darum gebeten haben und dem komme ich natürlich sehr gerne nach. Wir steuern auf die 20. Folge zu. Wahnsinn, das hätte ich vor einem Jahr gar nicht gedacht, dass ich irgendwie 20 Folgen machen darf mit so viel Interesse hinten dran und freue mich sehr, sehr darüber. Und die 10er Folgen sollen die Thekengesprächsfolgen sein. Da habe ich mich mit drei lieben Kollegen getroffen und wir hatten da auch sehr viel Spaß dabei und haben uns ein kleines Spiel ausgedacht, beziehungsweise es war eigentlich ein Vorschlag von einem der Hörer, aber wir sind ihm gerne nachgekommen und haben was für den guten Zweck gespendet. Wer mir schon auf Instagram folgt hat, wird es schon gesehen haben. Lasst euch überraschen, das ist mit Sicherheit ein ganz interessantes Thema, mit dem ich vorher gar nicht so gerechnet habe, aber wir haben da viel diskutiert und drüber gesprochen.
Und ansonsten denkt dran, den Podcast zu abonnieren, mich zu bewerten auf Apple Podcasts, gerne auch eine Review dalassen. Oder wenn ihr Vorschläge für Gäste, für Themen habt oder für Verbesserungen oder sonstige Dinge mir schreiben wollt, dann könnt ihr das gerne tun unter info@andischreck.de. Ansonsten wünsche ich euch bis dahin eine gute Zeit.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast Was mit Rock und Vinyl?
Ja, aber was willst du denn da sagen?
Na, dass wir ein überragend guter Musikpodcast sind. Wir reden wöchentlich über die wunderbare Welt der Rockmusik, querbeet durch die Jahrzehnte und Musikgenres. Also was meinst du, machen wir einen Spot?
Aber wozu? Wir sind doch so gut. Wir brauchen doch keine Werbung. Was mit Rock und Vinyl?
Überall da, wo gute Podcasts zu Hause sind.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.